Lach- und Sackgeschichten, der Podcast mit Olli und Basti präsentiert. Basti trifft, das Format mit spannenden Gästen, die Basti trifft.
Ja, willkommen zu Lach- und Sackgeschichten. Basti trifft Folge 3 und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, seit letztem Jahr Oktober. Ich habe nämlich einen ganz besonderen Gast. Ihr wisst ja, ich habe Armwrestling als absolutes Passionshobby und ich habe einen, wie ich finde, coolsten Leute der deutschen Szene am Start.
Danke für die
Blumen. Michael Neumann. Ja,
Dankeschön.
Michael, ich würde sagen, vielleicht stellst du dich mal kurz für unsere Gäste hier, unsere Hörer vor, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Ja, sehr gerne. Also ich bin mittlerweile 35 Jahre alt, im August etwa 5 Jahre im Sport. Papa von 2 Kindern, verheiratet, beruflich im Außendienst tätig und habe nicht immer viel mit Leuten zu tun. Und wir sind ja damals auf dem Turnier vom Dries, Grüße an der Stelle, beim Static Arm in Kontakt gekommen. Und ja, du hast mich da angesprochen, ich da Interesse dran hätte. Und ja, ist für mich, da teilen wir eben die Leidenschaft zum Armwrestling. Ist ein ganz besonderes Hobby in einer ganz besonderen Community. Sicherlich auch noch ein bisschen darin begründet, dass der Sport noch im Vergleich zu den großen Sportarten relativ klein ist. Ist alles so eng zusammenhalten, aber wir versuchen ja diesen besonderen Charme der Szene am Leben zu halten.
Ey, absolut. Und vielleicht fangen wir einfach mal an. Wie kamst du denn eigentlich zum Armwrestling? Was war dein erster Kontakt?
Gerne.
Zufall, Freunde, Gym, YouTube?
Ich muss noch so ein paar Steps zurückgehen. Und zwar habe ich mal ziemlich lange geboxt. Und haben mir aber irgendwann mal so während Corona oder kurz vor Corona beim Boxen die Schulterlippe abgerissen oder angerissen. Hatte eine Schulter-OP und dann nach der Schulter-OP war quasi Startschuss für Corona. Also ich war im Boxen erstmal nicht mehr zu denken und bin dann relativ lange raus bis und beruflich war ein Sparring mit blauem Auge im Außendienst und so. Auch nicht das Seriöseste, ne? Da habe ich mal Urlaub genommen, damit ich noch am Sparring teilnehmen kann. Und dann lag der Fokus mit Kindern halt dann auf auch etwas mehr darauf, zu Hause zu sein und weniger am Gym, also in öffentlichen Gyms. Und da habe ich mir ein Home-Gym eingerichtet, so 2-3 Kumpels, mit denen ich immer wieder hier trainiere und bin zur Strongman-Burg von Dennis Kohlrus gefahren.
Ah, ja, und, stimmt. Kenne ich vom Namen her, ja.
Ja, genau. Und da hatte Philipp Stahlhofen mit, mein das nennt hier, so ein Armwrestling-Stand.
Ach,
und
krass.
Und kannte Armwrestling noch überhaupt nicht.
Okay.
Also für mich war Armwrestling ja, ein anderer Begriff für das Drücken in der Kneipe, wie wir das kannten, mit Hand hinterm Kopf.
Ja, ja, logisch.
Und da war mir halt
nicht anders.
Genau, und da hatte ich halt noch nie verloren, außer gegen meinen alten Herrn, irgendwie mit 16, 17. Und dann habe ich Philipp gesehen und sagte, und ich wusste ja nur, er wurde irgendwie schon mal Weltmeister bei den Junioren. Und habe so zu einem guten Kumpel gesagt, hey, den schlage ich heute. Man ist ja so völlig fernab der Realität, wenn man den Sport überhaupt nicht kennt und gar nicht erwartet.
Ja, ja, absolut.
Einmal, wie viel Technik dahinter steckt und auch wie stark Philipp ist. Das können sich die meisten Leute heute in Deutschland gar nicht mehr vorstellen, weil den Prime Philipp nicht erlebt haben. Und ich habe ihn auch erst nach seinem Prime kennengelernt. Und der war einfach so absurd stark, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, ihn jemals zu schlagen.
Krass.
Aber der sagte halt zu mir, ich habe so eine große Hand und so ein dickes Handgelenk. Ich wurde quasi genetisch für den Sport alles mitbringen. Und dann haben wir uns kurz connected und Philipp kommt, wie viele wissen, aus Duisburg, kommt aus Mühlwander Ruhr. Und sind mittlerweile dicke Kumpels geworden, ne? Und auch mit Meindart, so die Duisburg-Holland-Connection, auch Grüße an der Stelle.
Ja, Flutsches,
super Kumpel geworden, ne?
Ja. Ja, Meindart habe ich auch bei Static Arm kennengelernt, tatsächlich auch, ein bisschen gequatscht. Richtig cooler Typ vor allem, der hat ja auch eine krasse Backstory, ne? Also,
ja, auf jeden Fall. Eigentlich müsstest du den mal zum Podcast hier einladen.
Ja, ich meine, ich spreche auch fließend Niederländisch. Ich könnte es sogar auf Niederländisch machen, ne? Insofern, vielleicht wäre das mal irgendwie in ein paar Jahren. Wäre verrückt, ne? Aber ja, wird es mir passen.
Vielleicht damals noch zur Erklärung. Wir haben damals in so einem kleinen Raum bei Philipps Schwiegervater im Sonnenstudio trainiert.
Ach, krass.
Und da war halt, ja, Philipp natürlich mit Abstand der Stärkste im Verein. Und
ja, klar.
Ich bin zum ersten Training und da waren echt alle Leute da. Und die haben mich ja gnadenlos durchgelassen. Da gab es keine Rücksicht auf irgendwie Newcomer und keine große Erklärung. Das war purer Schmerz. Und da habe ich den Sport, glaube ich, für ein paar Monate gar nicht mehr gemacht, weil das für mich einfach so sinnlos war, sich sowas anzutun. Aber irgendwie hat es mich dann hinten raus später doch nochmal gekitzelt und der Reiz war da und dann wollte ich mir doch wissen und bin der Sache treu geblieben. Und dann sind wir, um vielleicht einen kleinen Zeitsprung zu machen, von dem Sonnenstudio-Raum, wofür wir auch alle sehr dankbar sind, dass wir da als Verein erstmal uns gründen konnten oder weit vor meiner Zeit gründen konnten. Der Florian Kellersmann hat ja damals mal den Verein gegründet, damals auch in Bochum. Und es gab damals so die Regel, Grüße an Florian an der Stelle, hat immer gesagt, der Stärkste im Verein führt den Verein. Florian war damals in Bochum der Stärkste. Und Philipp hat übernommen, dadurch sind wir nach Duisburg gewandert, also mit Zweigstelle Oberhausen, sage ich jetzt mal. Verein war in Duisburg gemeldet auf Philipps Heimatadresse. Und dann habe ich zumindest den Philipp im Training ein paar Mal geschlagen und dann war er so weit, er sagte, ich sollte ruhig machen. Und um Florians Regel zu folgen, sind wir dann zur SG Duisburg gewechselt, haben quasi die Eigenständigkeit aufgegeben, haben die ganzen organisatorischen Dinge quasi von uns gewiesen und sind ja in den großen Verein SG Duisburg Süd durch den Ben gekommen, da sein Cousin war es, meine ich, dort Trainer im Kraftraum war. Und ich denke, die SG Duisburg hat damals sich über die Mitglieder sehr gefreut. Wir sind auch sehr schnell gewachsen und hat uns dann eine perfekte Trainingsumgebung geboten, damit wir als Armwrestling-Verein halt wirklich ja schnelles Wachstum hinlegen und auch qualitativ gut wachsen können. Also wir haben wie so ein, es gibt ja ganz klassisch, ganz traditionsreicher Kraftraum von der SG Duisburg Süd. Und da trainieren wir dann jeden Sonntag immer um 11 und unsere Jungs können auch unter der Woche da trainieren und die beste Trainingsumgebung eigentlich oder Bedingungen, die wir da haben können. Ne? Also so ein, wie so ein normales Gym mit deutlich mehr Charakter und halt einen armlustigen Verein in einem. Ne? Oder wir konnten das für uns da so finden und wurden mit offenen Armen empfangen und konnten seitdem, vielleicht an der Stelle nochmal erwähnen, schon das vierte Mal in Folge den Mannschaftssiegertitel sichern.
Ja, habe ich gesehen. Duisburg. Krass, ey. Ihr habt richtig abgerissen.
Und dieses Jahr waren wir echt, dachten wir echt, dass wir in Summe nicht noch Leute zusammenkriegen. Und ja, hat trotzdem geklappt dieses Jahr. Und unter anderem der Ben Langhammer, der seinen Traum erfüllt hat, unbedingt deutscher Meister werden, so wie ich das 24 auch geschafft habe. Und wenn man über die Zeit im Armwrestling so spricht, habe ich mir, würde ich sagen, schon ganz schön viel angetan. Ich bin die ersten zwei Jahre gefühlt zu jedem Turnier gefahren. Und habe mit Jannis Ambulins damals wie so ein Personal Coaching trainiert. Oh, und hat mir super Spaß gemacht, war aber auch super intensiv. Und hier zu Hause, die kleinen Kinder, die Alex und Charlotte, die verstehen noch nicht so ganz, warum der Papa dann immer manchmal nur für wenige Minuten am Tisch ein ganzes Wochenende weg ist. Und ich habe hier zu Hause, wenn ich deutscher Meister werde, dann gucke ich, dass die Turniere etwas weniger werden und ein bisschen mehr Training zu Hause stattfindet. Ne? Ein bisschen mehr Fokus auf den Verein.
Ja.
Und ja, dann habe ich 24 mit einem Traum erfüllt. Hat dann geklappt. Und
geil.
Ja, war ein mega Erlebnis.
Ja, glaube ich dir, ey. Vor allem, es ist ja so witzig, dass ja so, es da so einige Parallelen gibt. Ne? Weil ich so an uns denke, habe ich ja auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt, dass bei uns ja auch war. Ne? Ich habe ja mit Michi Klaassen bei Michi Klaassen.
Cool.
Ey,
der
war
auch
so
bei uns in Oberhausen. Der kam ab und zu zum Training vorbei.
So illusionierend, weißt du. Ich dachte, ne, Pumper und so und dachte so, war das erstmal bei ihm im Keller. Und ey, ich dachte so, ja, cool, eigentlich guckte ihn mir so an, dachte so, okay, es ist, ne, im Prinzip kann ich vielleicht was reißen, aber das Ding war halt, er ist von Natur aus, er hat auch vielleicht ein halbes Jahr Vorsprung gehabt von mir da, wo wir uns, aber der war damals schon direkt bärenstark und es war wie so ein kleines Kind, hat er mich gehalten. Das war krass.
Ja, klar. Wo ich
absolut gehumbelt, ne? Und ja,
es Level war geil. Level im Sport sind halt total schwer zu begreifen.
Voll.
Ne?
Definitiv. Aber ich bin auch dran geblieben und es war dann irgendwie so, anfangs war mal freitagsabends bei Michi, mit so ein paar Leuten im Keller. Das war irgendwie freitagsabends, hat mir mit Familie und so nicht gepasst. Da haben wir halt bei mir, damals habe ich noch woanders gewohnt, große Garage gehabt. Habe ich halt gesagt, so, wer Bock hat, kommt sonntags vorbei. Waren auch dann so 3, 4, 5 Leute. Und dann war es irgendwann so, vor 2 Jahren, glaube ich, haben wir ein Meeting gemacht. Michi und ich haben gesagt, komm, wir müssten eigentlich die Gruppe mal mergen zusammen. Haben uns dann in der Garage bei mir mal getroffen, zusammengesetzt, gequatscht. Und Michi hat tatsächlich das Ganze dann getrieben. Hatten wir erstmal in so einer Carboera-Halle, hatten wir dann da unsere Räumlichkeiten noch nicht im Verein. War auch schon mal ganz cool, war natürlich auch echt. Vor allen Dingen sind wir wirklich von 4, 5 Leuten auf wirklich im Durchschnitt 15, 20 Leute, die dann da waren. Richtig geil. Und ja, jetzt sind wir seit knapp fast 1,5 Jahren sind wir jetzt hier beim PTSV Aachen. Ne? Richtig geil. Michi ist zwar nicht mehr da, aber es sind tatsächlich vor allen Dingen hier.
In welchem Verein ist Michi jetzt?
Michi, also er ist auch noch bei uns im Verein, aber er ist ja jetzt weggezogen.
Also ja,
Der wohnt
stimmt, hat
jetzt.
er erzählt, er wohnt in Richtung, ich meine sogar beim Philipp irgendwie in der Nähe Richtung Sauerland und sowas, ne?
Ja, genau, irgendwo Hessen auf jeden Fall. Und tatsächlich, ja, er ist auch noch weiterhin bei uns in der WhatsApp-Gruppe
Ah,
drin und so.
ich hatte Philipp so verstanden, dass der in Richtung Sauerland gezogen wäre.
Aber
Komplett.
ich, wie gesagt, da bin ich auch nicht so gut, weiß ich nicht. Aber
Alles
sorry,
gut.
Michi, wenn du es hörst, ne? Aber auf jeden Fall immer noch mit der Gruppe auch verbunden. Und ja, was er wirklich für uns so getan hat, auch unvergessen, ne, für die Aachener Mannschaft. Ansonsten sind
Klar.
halt echt hier Endrik, Sascha, Grüße gehen raus nochmal vor allen Dingen. Rob, ja, im Prinzip und auch alle anderen Leute wirklich mit Herz, Leidenschaft dabei, ja. Also ich könnte sie alle aufzählen. Fühlt euch mal alle gegrüßt. Ja, es ist einfach echt eine total coole Gemeinschaft. Ich weiß, leider irgendwie länger nicht mehr da. Sorry dafür nochmal, Leute. Irgendwie war viel los hier. Und weil, wenn du merkst, du bist mental nicht dabei, dann habe ich gesagt, so momentan kriege ich das nicht hin, weil einfach mit der Family und so hier
Klar.
zu viel los war. Habe ich gesagt, dann komme ich lieber wieder, trainiere für mich so ein bisschen und komme dann wieder, wenn ich wirklich am Start bin, wenn ich mental ready bin. Aber jetzt ist so langsam soweit und freue mich auch richtig drauf. Habe auch dieses Jahr wieder Bock, zu Static Arm zu gehen. Und
So ein
ja,
Mega-Event.
auf jeden Fall, ey. Also
Dries gibt
richtig
sich immer
geil.
richtig Mühe und der Kraftraum da, ich meine, in Herrentals heißt der Ort ja,
Ja,
ne?
Herrentals,
Ist
genau.
auch, ja, ich war jetzt schon, glaube ich, dreimal da. War immer top. Und vielleicht nochmal
Ja.
kurz Randinfo, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, da wo Michi wohnt in Hessen, ich meine, das sind zu Philipp in Winterberg ungefähr 90 Minuten.
Ah ja,
Heißt,
okay.
also ich meine, so hatten sie sich mal committed, dass sie mal trainieren
Ja.
wollten, ist glaube ich nicht zustande gekommen, das war glaube ich der Hintergrund.
Ja.
Ja,
Ich
aber es
meine, er hat jetzt
glaube
auch noch ein ganz kleines Kind, der Michi, ne? Von daher
genau,
ist auch
Frischpapa geworden,
Prioritäten.
glaube ich, ne?
Ja. Glückwunsch schon mal dazu,
Verstehe
Michi.
ich. Glückwunsch, Michi.
Ja. Ja, genau, vielleicht bleiben wir da einfach mal bei.
Gerne.
Du hast ja eben schon mal kurz drüber gesprochen hier, deine Kids. Ne? Wie ist es denn, wenn die so übers Armwrestling von Papa erfahren? Sind die dann eher stolz, staunen oder so ein liebevolles Kopfschütteln?
Boah, da kann ich eigentlich eine ganz coole Geschichte zu erzählen. Und zwar
Ja,
im
gerne.
Kindergarten reden ja dann, ist ja jedes Kind immer so der Meinung, der eigene Papa ist der Stärkste. Und dann hat damals mal so eine Erzieherin bei uns im Kindergarten, oder ich meine, das war jemand, der zu Besuch war, ich weiß nicht mehr so genau, gefragt, wer hat hier den stärksten Papa? Und dann hat
Ja.
ein anderer Junge auf meinen Sohn gesagt, so, der Papa von Alex ist der Stärkste, ja, der wurde deutscher Meister im Armwrestling. Und da war natürlich
Klar.
dann schon cool, ne?
Auf
Und
jeden Fall,
so ist das schon interessant für meinen Sohn.
ja.
Und Charlotte nimmt das noch eher wenig, also die versteht, was ich da mache, aber die hat da nicht so ein großes Interesse daran. Alex hat mir schon das ein oder andere Mal ja, ein bisschen trainiert, so die Basics so. Der ist halt sehr klein
Ja,
noch, ne?
klar.
Aber da war er so, ich glaube, er war 5 Jahre alt, hat er mich so gefragt, wann er denn mal der Chef zu Hause sein könnte. Und ich hätte
Ja,
ihm gesagt, okay, Alex, wenn du
geil.
gegen Papa gewinnst, dann darfst du zu Hause mal der Chef sein. Und im besten Fall dauert er noch ein paar Jahre.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist doch echt cool. Ja, und sehr, sehr schön. Und wie
Ein
ist, du hast ja
Megasport.
gerade, ja, voll. Und du hast eben hast du auch gesagt, jetzt hast du ein Stück zurückgesteppt. Ja, wie ist das denn, wie ist so dein Wochenrhythmus jetzt aktuell im Moment mit Job, Familie, Training?
Also es ist so, dass jeden Montag und Mittwoch kommen mir 2 bis 4 Kumpels hin, also echt enge Freunde, mit denen ich bei mir im Keller trainiere. Und
Ja.
ich habe quasi das Gym nicht nur auf Armwrestling ausgelegt, sondern allgemein auf Powerlifting, Fitness, Bodybuilding, wie auch immer man es
Ja.
nennen will. Jeder kann seine eigenen Ziele verfolgen. Mir war nur wichtig, dass die Jungs hier zu mir kommen, damit ich bei meinen Trainingseinheiten im Keller nicht immer so allein und einsam bin.
Ja, verstehe
Und
ich.
das ist so, dass montags und mittwochs kommen die Jungs zu einer Zeit, wo die Kids noch wach sind. Dann gehen wir eben im Keller, da bringt meine Frau die Kinder ins Bett. An den anderen Tagen bringe ich die Kinder letztendlich ins Bett und mache das Training dann eben später. Und wenn ich
Ja.
jetzt nicht gerade nach dem Event oder dergleichen ermüdet bin oder irgendwie von Sonntag am Tisch, dann gucke ich, dass ich wirklich montags bis freitags eigentlich jeden Abend versuche ich dann Sport zu machen.
Cool.
Und sonntags morgens ist dann eben das Tischtraining.
Ja, geil. Ich würde sagen, jetzt, ich habe Bock, zu East vs. West zu gehen.
Ja, cool, gerne.
Ja, und da im Prinzip, was ich mir aufgeschrieben habe hier, wollte ich dich einfach mal fragen. Damals war ja so 2021, ganz am Anfang, war Benny Hapke ja mit einer deutschen Delegation Da warst du da auch dabei eigentlich?
Nee, ich meine, ich war, entweder war ich da, ich meine, Benny war das Event danach da. Also ich war da, als Devin gegen Gennady verloren hat. Ich gehe gar
Ja.
nicht mehr zusammen, welches East vs. West das war. Und ich meine, entweder war Benny das Jahr davor da oder das Jahr danach oder vielleicht beides auch. Benny war ja schon öfter da. Und
Ja.
ja, es ist Wahnsinn. Also damals war East vs. West ja noch wie in Istanbul in diesem größeren Theater. Und da hat man halt mit den Athleten quasi so, da waren vielleicht 5, 6 Reihen belegt, überspitzt gesagt vielleicht, aber da, man saß
Ja.
halt sehr nah an denen dran. Und jetzt als Event in Wuppertal war halt einfach unglaublich, ne, waren
Ja,
die
krass.
harmlosen Event der Superlative, dass man so eine Arena, so eine Halle füllen kann und so eine Stimmung erzeugen kann. So viele Leute, die begeistert sind von unserem Sport.
Ja,
Da
wie viele
waren,
waren es jetzt? Weißt du, wie viele Leute das jetzt waren in Wuppertal?
ich will nichts Falsches sagen, ich meine, es passen 4.000 auf die Ränge. Und unten im Innenraum schätze ich auf 500 bis 800 Leute.
Krass.
Einfach jetzt mal vielleicht auch etwas optimistisch geschätzt, aber ich würde so denken, in die Richtung wird es gegangen sein, ne? Und ja, gefühlt hat die Arena gebrannt von der Stimmung her.
Ja,
War total
auf jeden
Wahnsinn.
Fall. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir einfach in das Event reingehen, weil ich habe es mir
Klar.
auch angeguckt, habe es mir gekauft und konnte leider nicht vor Ort sein, aber ich habe tatsächlich echt, boah, ich habe sowas von gefeiert. Was waren so deine Highlight-Matches, würdest du sagen? Weil vielleicht machen wir mal 5 Stück. Ich meine, es ist schwierig, aber vielleicht fünf
Nö, ist
Matches, wenn
okay.
du sagst.
Ich würde sagen, dass die beeindruckendste Leistung, würde ich sagen, war Manifesto gegen David Samuschia,
Voll, ja, gehe
weil
ich
der ja
mit.
in, erst eine sehr kurze Zeit auf diesem Level sich bewegt oder so weit oben angekommen ist. Und
Ja.
nachdem mal gegen den Vlad aus Lettland, den Krasovakis, gewonnen hat, dachte ich, dass. Also ich habe schon damit gerechnet, dass er die erste oder zweite Runde sehr zügig gewinnt. Aber ich dachte mir, dass der David Samuschian hinten raus nochmal stoppt und irgendwie ein enger Kampf im Haken wird. Und in
Ja.
Runde 1 war ja zumindest ein kurzer Stopp drin. Und dann hat
Ja.
Alexander Zelatnik, also ist ja der Manifestor, sehr schnell umgeschaltet und ist nicht mehr so tief Inside gegangen, sondern eher etwas mehr Outside und hat den, ja, kann man fast sagen, an die Wand gefahren, ne? War dann
Absolut
sofort
beeindruckend.
vorbei und so, er hätte nie an erwartet, dass Samuschia so entthront wird. Ich hätte irgendwie so auf so einen ganz engen Kampf gehofft, auch ein bisschen,
Voll.
weil das war unglaublich. Die Kraftleistung war unglaublich.
Ja. Also das war das erste Match, da gehe ich total mit. Was ist das zweite?
Würde ich sagen, was super spannend war, war noch Ivan Matjuschenko mit Dave Chaffee. Jetzt habe ich eine Zeit lang mit Ivan Matjuschenko auch im Personal Training trainiert, um da nochmal eine andere
Ah.
Trainingsphilosophie kennenzulernen.
Okay.
Und hatte mit ihm da auch so einen engeren Austausch
Ja.
und habe ihn mal zu dem Match befragt und er sagte, Mensch, Dave Chaffee ist halt so ein richtiges Powerhouse und er
Voll.
hat sich so die Frage gestellt, kriege ich den Stopp da rein? Kann ich ihn fangen oder kriege ich irgendwo den Anker gesetzt, weil er halt so
Ja.
unfassbar viel Kraft hat und die Frage hat ihn beschäftigt und er hat ja am Ende gezeigt, dass er ihn stoppen konnte und ja, war ein Kampf. Ich finde, habe ich ihm auch geschrieben, dass beide ja, ziemlich gleich stark waren, weil es ja echt um wenige Zentimeter ging und dann sind halt Elbow-Folds entstanden und ja, war ein total spannender Kampf, absolut gleichwertig und hätte jetzt am Ende Dave Sheffield das Ding gewonnen, würde ich genauso darüber reden. Die waren absolut ebenwürdig und ja, würde man fast sagen, wenn es nicht an den Folds nur gescheitert wäre, wäre es fast würdig, da geht nochmal ein Rematch zu haben, weil ich glaube,
Ja.
beide hätten lieber einen Kampf gehabt, wo auch ein paar mehr Pins zustande kommen, aber die waren sich so ähnlich von der Power und Ivan ist halt bis ganz nach vorne gekommen mit dem Ellenbogen auf dem Pad und durch den langen Unterarm und die große Hand hatte Dave halt nach hinten raus keinen Weg mehr zu gehen und wenn er gegangen ist, ist halt ein Elbowfall entstanden, ne? Und am Ende wurde die Weltmeisterschaft in der Klasse oder der Weltmeistertitel so vergeben, dass Dave sich rausgefault hat.
Ja, manchmal ist es so, ne? Manchmal ist es einfach clever. Aber ich muss jetzt gerade noch mal dann denken, vielleicht mal noch mal. Ich meine, das war es doch gewesen, Dave Chaffee gegen Vitaly Leletin, oder? Wo es doch so war, dass die beiden da auch so ein krasses Match hatten. Weißt du noch, das war? Ich meine, das war King of the Table.
Ich meine, King of the Table, aber ich erinnere mich nicht mehr genau an den Kampf.
Aber ich weiß noch, dass es auch so war. Da braucht also das war auch wirklich dramatisch, weil die beiden wirklich so gekämpft haben. Also es ist mir wirklich so nochmal da kurz in die Gedanken reingekommen. Also Dave Chaffee, um einfach nur zu zeigen, Dave Chaffee ist echt auch
Ich
so
meine,
ein krasses Biest.
Ging der nicht 4-3 aus der Kampf? Ich meine, der war auch irgendwie, wo du gerade sagtest, kommen wir nochmal. Man muss ja eins davon nicht vergessen. Wir haben jetzt ja so viele krasse Events in den letzten Jahren gehabt, dass natürlich bleiben so ganz ein oder Kämpfe, die einen sehr beeindruckt haben, immer in Erinnerung, ne?
Absolut. Aber
so der dritte Kampf, den ich sehr krass fand und auch, ich habe schon erwartet, dass er gewinnt, aber nicht, dass er so gewinnt, war Alijan Muratov gegen Artyom Morozov.
Ey, Alijan, der ist einfach alter Schwede, wie der durch den, also das muss man sich ja einfach mal vielleicht so für die Leute, die das nicht kennen, also so man nennt, Artyom Morozov nennt man auch nicht umsonst den Terminator, der hat wirklich Oberarm um 54 Zentimeter, glaube ich, also dieser Typ ist irgendwie einfach
absurd.
Boah, und Alijan, der hat, ich glaube, dort 130 Kilo ungefähr, Alijan 104 Kilo und ist einfach... Ja, der Morozov
hat, glaube ich, nur 30 gehabt sogar, stimmt.
Ja.
Was aber verrückt war, also ich habe ja schon eine sehr, sehr große Hand. Also, und Alijan war einfach so, als wenn ich noch einen Finger mehr hätte in der Breite im Faustvergleich. Wir haben die so aneinander gehalten quasi und ich sag mal so nochmal so 4 Zentimeter breiter war die Hand. Der war absurd. Und in welche Dominanz der gewonnen hat und wie schnell. Und wenn man bedenkt, dass Alijan, meine ich mal, ein 70-Kilo-Athlet war, wo der sich jetzt hinentwickelt hat. Und dann, ich habe die steile These, ich glaube auch, dass er der stärkste Armwrestler links aller Zeiten ist. Ich glaube, er hätte Denis Shevchenko vorgeschlagen. Da werden bestimmt nicht viele für verteufeln für die Aussage, aber so viele Fast-Twitch-Fibers, also dass er so schnell umschalten kann und so explosiv ist und so dominant, da habe ich irgendwie Denis, auch wenn es vor meiner Zeit war, von den YouTube-Kämpfen, viel träger in Erinnerung. So eine Explosivität, die war, ist einfach absurd.
Ja, glaube ich. Ich meine, auf der anderen Seite, wo er tatsächlich ja Pound for Pound auf jeden Fall, also da gibt es überhaupt keine Debatte, ne? Also Pound for Pound.
Nee. Links Pound for Pound ist eher, ich glaube auch, dass er gegen Vitaly Laletin links vielleicht sogar genauso eindeutig wie gegen Musurov gewinnen wird.
Ja, ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall ein geiles Match. Ja, aber das Match 3 mit Match 4?
Dann was, wenn wir jetzt nach der Stimmung gehen, was aber in etwa so gelaufen ist, wie ich erwartet habe, war schon Brian Shaw gegen Leonidas.
Ja.
Weil Coach Ray hatte mich vorher gefragt nach meiner Prediction. Ich dachte sogar, es geht 4-0 aus. Und hätte jetzt Brian Shaw das konventionelle Armwrestling gewählt, also sagen wir jetzt mal einen Hook oder einen Top-Pull und nicht irgendwie am Ende auf eine Flop zwischendurch entschieden, dann hätte er auch ein 4-0 bekommen. Und ich habe damals zu Coach Ray, damals ist es ja nicht so lange her, aber zu Coach Ray gesagt, an dem Samstag, dass ich glaube, dass er selber ja in seinen Videos immer von der Zeit im Sport spricht, von den Levels und der Entwicklung, die der Körper braucht. Und auch wenn Brian Shaw natürlich ein brutal starker Mensch ist, stärker als wahrscheinlich 99,9999% aller Menschen, ist er am Ende aber nicht stärker als 99% aller Armwrestler.
Nee.
Und Leonidas ist, glaube ich, 2 Jahre länger als ich dabei, also sollte er seine 7 Jahre in etwa jetzt voll machen oder 6,5. Ich habe so grob eine Erinnerung. Und der Brian Shaw ist noch lange nicht auf dem Level, wo ein Leonidas steht, meines Erachtens. Nee. Und das war halt von der Stimmung ein krasses Event. Ne? Und das passt, glaube ich, auch, oder was der Stimmung gut getan hat, ist, dass die FIBO halt auch am Tag davor war und an dem Donnerstag und morgens, also die sind auch sehr viele Fans des Allgemeinkraftsports, glaube ich, das erste Mal so auf den Geschmack von Armwrestling gekommen. Und dann Brian Shaw zu sehen, wie groß der ist, wie kräftig der ist, ne? War schon eine Erscheinung. Und jetzt natürlich auch ein absoluter Hühner. Aber abgesehen davon, dass ich glaube, dass Leon auch viel stärker ist, hat auch einfach technisch viel, viel besser, viel erfahrener die Sache gelöst. Und der 5. Kampf ist für mich, klar, Main Event, Devin gegen Vitali.
Ja.
Da habe ich völlig daneben gelegen. Ich dachte, Devin wird das Match nicht gewinnen. Ich hatte vermutet, dass Vitali so viel Power hat einfach, dass Devin den Stopp nicht schafft. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu sehr geblendet davon, wie Vitali Jerry Kedewitt geschlagen hat, weil er dem die Pronation so heftig abgedreht hat und den so eindeutig vernichtet hat. Ich dachte, Vitali ist jetzt auf dem Level, wie den das nur noch Levan
hätte ich auch gedacht,
ehrlich schlagen gesagt. Kann. Aber Devin hat gezeigt, warum er halt No Limits heißt.
Ja, unterschätze nicht den Mann aus der Schwarzwald.
Genau so. Und, war irre. Und für mich eigentlich noch cooler als der Kampf war, wie Devin die Krusty der Clown-Frisur gezogen hat, da habe ich unfassbar gelacht. Das war unglaublich gut.
Ah, das also diese Mindgames von Devin ja immer teilweise. Das ist, ich meine, nicht umsonst hat er die meisten Abos auf YouTube, was weiß ich, ist er derjenige, der wirklich so Content-Creator-mäßig im Armwrestling einfach der unterhaltsamste ist. Ja, also man mag von ihm halten, was man will, aber Devin einfach, der bringt, der ist ein absolut der krasseste Charakter. Ja,
100%.
Für mich.
Ich muss sagen, ich finde, Devin ist, wenn man ihn so trifft, der ist unfassbar charismatisch, der kommt super rüber, man merkt einfach, der brennt für diesen Sport, der hat nicht umsonst sein halbes Leben gefühlt dafür geopfert.
Ja.
Zwischenzeit, ich war am Anfang der größte Devin the Red Fan von allen. Dann war so diese Zeit, wo er gegen Prudnik gedrückt hat. Da war schon sehr, sehr viel Trash-Talk, da war es für meinen Geschmack zu viel.
Ja.
Weil dann ging so ein Kampf mal 45 Minuten, entwurde nur 3 Minuten gepult. Da war ich ein bisschen überdrüssig davon. Und auch so ein paar Sprüche, die dabei fahren, finde ich, müssen im Sport nicht sein. Auch wenn Show in unserem Sport ein bisschen, zumindest auf diesem Niveau und Supermatches dazugehört. Aber wenn man jetzt das Match gegen Petrenko anguckt, da wurde nicht groß diskutiert, oder gegen Hermes, wenn ich richtig in Erinnerung habe, da hat er relativ kurzen Prozess gemacht, auch jetzt bei Vitali, finde ich, ging das alles super vonstatten und da war wieder Devin, wie er damals war. Und ohne, also Trash Talk gehört dazu, das macht ihn aus, diese Mindgames. Ja. Aber er sollte am Ende, finde ich, schon noch ums Pullen gehen.
Ja.
Und,
ja.
Aber das ist aktuell im Rahmen. Ich, und was ich auch cool finde, ist, dass Vitali und Devin so ein absolut harmonisches Verhältnis irgendwie so nach außen hin ausgestrahlt haben. So, ich erinnere mich an das Rematch mit Dennis Cheplankov. Und ja, da war so die Stimmung schon total verhasst und toxisch und war eigentlich gar nicht
aber
nötig.
Aber ich glaube, dass, wie heißt der Babkin? Ich glaube, das war das, also wie gesagt, das ist natürlich immer nur persönliche Interpretation, aber ich glaube halt einfach, da war viel Feuer zwischen den ganzen Camps einfach, zwischen dem Cheplankov-Camp und dem Devin-Camp. Da ist viel, viel wahrscheinlich passiert, was so nie. Und ob es richtig, was falsch ist, wer jetzt irgendwie da derjenige ist, der recht hat, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr komische Stimmung. Es war sehr, sehr unangenehm, finde ich. Und ja, fand ich dann auch nicht schön.
Auch da wieder war so der Fall von beiden Seiten, aber es wirkte gar nicht mehr so, als wenn es so nur um den Sport geht.
Nee, und, eben, nee.
Und bei jetzt bei Vitali und Devin, finde ich, war so genau das sportliche Niveau, also gewahrt. Und auch das Miteinander wirkt total gut, auch danach, wenn man dann Umgang ist. Und ja, jetzt denke ich, wird Devin ja wieder den Angriff Nummer 3 auf Levan nehmen.
Ist das ist Abstand
der, also mit Abstand, hat er gegen Vitali gezeigt, mit Abstand der zweitstärkste auf dem Planeten. Und natürlich steht es ihm damit absolut zu, auch wieder den Angriff auf die Krone.
Ja.
Ich würde es ihm auch gönnen. Also ich habe so 2 Herzen in meiner Brust, aber finde ich auch wieder den Gedanken cool, dass Levan abtritt irgendwann mal, ohne jemals eine Runde verloren zu haben.
Ja, das finde ich auch geil.
Eine unfassbare Leistung, ne? Der Michael Jordan des Armwrestlings am Ende dann vielleicht.
Voll.
Und auf der anderen Seite gönnt man es halt auch Devin, so rechts einmal der Stärkste zu sein und dann eben den einen Thron zu haben, den niemals jemand schlagen konnte, ist natürlich auch so ein Stärk. Das fehlt so ein bisschen, finde ich. Devin bleibt so oder so unsterblich, ne, für den Sport, weil er den Sport so groß gemacht hat wie kein anderer. Und so viel investiert hat wie kein anderer. Und ja, die meisten Fans in den Sport gebracht hat und auch die meisten Athleten in den Sport gebracht hat, Talente gefunden hat und hat die Sache so groß gemacht, wie es kein anderer hätte tun können. Und
vollkommen richtig, ja.
Nichtsdestotrotz, finde ich, wäre es noch cooler, wenn er seine Karriere abrundet, indem er jetzt nochmal irgendwie Super Heavyweight Champion wird rechts.
Hast du eigentlich nochmal kurz einen Zwischeneinwand dazu? Fällt mir gerade ein. Es gab ja mal irgendwie, auf jeden Fall war die in Planung, die Netflix-Doku zu Devin. Weißt du, ob du, wie das irgendwie, wie da der Stand ist? Also tatsächlich, doch. Es gab auf jeden Fall mal die Planung. So, und gab auch schon irgendwie, es wurde damals auch gedreht, aber ich glaube, beziehungsweise ich habe da nichts mehr davon gehört. Das letzte Mal irgendwie vor, ungefähr einem Jahr, würde ich sagen. Und ich meine, das wäre natürlich echt richtig geil, ne? Also ich meine, wer könnte im Prinzip den Sport Armwrestling bei Netflix besser repräsentieren? Und ich meine, es wäre auch geil, weißt du, wenn Armwrestling so eine Bühne geboten werden würde.
Absolut. Also ich habe heute von ganz vielen Arbeitskollegen den Artikel aus der Zeitung bekommen zu dem East vs. West Event. Auch von Leuten, die von Armwrestling noch nie gehört haben. Nur durch mich eben. Und dann habe ich eben auch ganz, ganz viele Leute, immer wenn die mich fragen, was ich sportlich mache, dann sage ich Armwrestling. Dann sagen die immer, ach, ich kenne so einen Kanadier, so ein Typ in Armeehosen, so einen Soldaten. Und dann weiß man halt immer sofort, mit wem wir sprechen, ist ja klar. Der ist halt super bekannt und ja, Gott sei Dank haben wir Devin Lloyd, weil er den Sport einfach auf die große Bühne gebracht hat.
Ja, aber vor allen Dingen, weißt du, was bei mir oft kommt, wenn ich dann sage Armwrestling, dann fangen die Leute mal an, hast du bestimmt auch schon öfter mal, dann gibt's doch auch noch das mit den Backpfeifen.
Hör ich jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal. Entweder kennen die den Sport oder die reden vom Backpfeifensport.
Ja, ist immer so
vom
witzig.
Armwrestling groß geworden.
Auf jeden Fall.
Komm, den habe ich, glaube ich, schon 100 Mal gehört.
Ja, definitiv. Es wird nicht alt, ne? Aber ja, nee. Man muss da einfach drüber lachen und ja, mein Gott, wie gesagt, also ich glaube, wenn man eine Backpfeife von einem Armwrestler bekommen würde, so wie gesagt, Dennis beispielsweise, Siblinkov, ja?
Ja, klar.
Ich glaube, der steht danach nicht mehr auf.
Also ich würde die lieber nehmen als die von Levan, aber ich denke, du hast recht.
Ja, ja, okay, ja, gut.
Das Video von Levan und der Melone ist schon schockierend, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser komische Backpfeifensport. Ja, was ist das komische Backpfeifensport? Ist halt ein Sport irgendwie mittlerweile geworden.
Ja.
Wahrscheinlich so wie Armdrücker meinen, die könnten im Armwrestling was bewegen. Mein Armwrestler, die könnten im Backpfeifensport was bewegen.
Naja, vielleicht macht man mal so ein Crossover-Event.
Boah, bin ich nicht scharf, du bist zu alt für. Nee, aber ich würde mir gerne die Leute sagen. Angucken dabei. Kein Problem.
Ah, definitiv, ey. So, dann lass mal vielleicht noch zwei weitere Promotions habe ich noch, die ich unbedingt mit dir besprechen will.
Gerne.
Einmal, wo du ja letztes Wochenende auch am Start warst, eine der coolsten Promotions in Deutschland, finde ich, am Havoc.
Ja.
Ne, das Event.
Also erstmal Grüße an Torben Utesch, der ja auch bei dem deutschen Team, sag ich mal, was East West nach Deutschland geholt hat, dran beteiligt war. Torben macht halt unfassbar viel für den Sport, ob es am Havoc ist, ob er damals, hat er meint auch für Armground die Location im Experion in Köln klar gemacht. Er hat das Ding nach East West West geholt, ich meine mit dem Time, mit Josiah von Titan Grip, Emanuel und Torben, ich meine die vier waren es, die dafür gemacht haben. Und der Torben hat sich damit allein schon unsterblich für die deutsche Armwrestling-Szene gemacht. Und stellt da jedes Mal ein Event auf die Beine. Also ich habe am Samstag noch mit ihm gesprochen. Und da habe ich ihm gesagt, wenn ich Arm Havoc mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es das Wort Charakter. Weil das eine ganz, ich weiß nicht, warst du schon mal vor Ort?
Nee, leider nicht. Leider nicht.
Im Thomas Reed, im Irish Pub.
Das kenne ich, da war ich schon mal in Hamburg. Das finde ich auch ziemlich cool.
Und unten ist ja der Club. Und das wird dann quasi dem Arm Wrestling Event, die Bar wird da zur Verfügung gestellt. Dann man so ähnlich wie so ein kleines Oktagon, wie in der UFC. In so einem Oberrang stehen die Leute drumherum, unten stehen die Leute rum, so halb UFC, halb Fight Club Feeling.
Geil.
Und oben stehen dann die Athleten, kriegen einen kleinen Einlauf und ist total wertschätzend gemacht, steht ganz viel Liebe im Event. Und dann gibt's danach ganz viel Afterpull. Wir trinken ein paar Bierchen zusammen. Wir haben mittlerweile einen Pizzawagen voll, trinken mal eine Pizza zusammen, essen und meistens direkt auf dem Kiez. Eine Wahnsinns-Location. Und ich habe zu Torben noch gesagt, ich glaube, alleine aufgrund des Namens und wie geil die Stimmung ist, könnte er sicherlich noch viel mehr Tickets in anderen Location verkaufen. Aber ich glaube, nirgendwo wäre so urig und so intensiv und hitzig wie da, wo es jetzt ist. Und der Torben hat es mir bestätigt, der sieht es auch so. Also der ist einfach so die also die Boxer hatten damals auf dem Kiez die Ritze, die Armwrestler haben mit Thomas Reed. So würde ich den Vergleich ziehen.
Mega geil.
Und da hat Torben einfach ein tolles Event hingelegt. Ne? Ich habe
absolut
hab Markus Mörike gedrückt, habe 3-0 verloren. Markus war mir dann in allen Belangen überlegen. War einfach der bessere Mann, ganz klar. Und Coach Ray und Janis sagen immer, come back stronger. Ne? Und das ist jetzt eben das Ziel. Ne? Jetzt muss ich mich die Woche noch erholen, auf jeden Fall, bevor ich trainieren kann. Parea-Übung. Und dann eine Woche angeln, erholen und danach muss ich mich wieder vorbereiten, angreifen. Man will natürlich jetzt zum nächsten Turnier, unter anderem auch wieder zum Static Arm.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch einen, den ich grüßen möchte, weil ich habe ihm auch tatsächlich gratuliert per Insta, ist Simon Galasch, weil ich fand das Match gegen Tom Meyer, it was a war. Es war krass.
Hab ich Grüße
gehen raus an Simon.
Ich dachte, dass Simon viel zu schnell ist für Tom. Aber Tom hat dann Wahnsinns-Fight geliefert und war total beeindruckend. Also fand ich echt stark. Wen ich auch immer eine unglaubliche Erscheinung finde, ist Philipp Larsson.
Ja.
Also einfach ein Riesentyp.
Ein
und
Hühne.
Gefühlt hat eins der größten Herzen, die wir im Armwrestling haben, weil der einfach mega sympathisch ist. Auch Grüße an der Stelle. Und der ist eine Erscheinung. Ich habe zu Philipp Stahlhofen noch gesagt, der war auch da und hat mich unterstützt. Also ich glaube, dass Philipp Larsson so im nächsten Jahr oder vielleicht in den nächsten 2 Jahren so in die Top 5 des Super Heavyweights vorstößt, wenn man den einmal erlebt hat, einmal wie schnell der sich hochgekämpft hat in den Rankings, wie viel Frame der hat, der wiegt jetzt, glaube ich, 174 Kilo, hat er mir gesagt. Und klar, ist er nicht shredded, aber ich glaube, der könnte auch noch 30 Kilo draufpacken und wir haben noch im gleichen Bereich. Das kann man sich hinter verstecken. Ist absurd.
Ja. Vielleicht, wenn wir mal, wir gehen ein bisschen nochmal, ich muss nochmal an East vs. West tatsächlich denken. Und wer mich da beeindruckt hat, waren die Bornemann-Brüder. Einmal von der Attitude, einfach die waren so sympathisch beide. Und natürlich das Talent.
No?
Krass.
Also der Lars Rohrbarken, der ist ja schon ewig im Sport.
Ja.
Und ist ja auch ein ganz unangenehmer Gegner, weil der ein ziemlich harter Presser ist und dann gleichzeitig auch noch diese, ja, wie eine Form von Kings Move kann, oder er ist halt ein Kings Move, den er macht, aber da gibt es ja nicht nur einen, der den so richtig beherrscht, oder zwei mit Devin, aber Michael ist ja sein Signature Move. Ja. Und ich glaube, das war für den Ricard auch nochmal eine Lernkurve, so einen ganz unkonventionellen Typen zu pullen, der so viel Erfahrung im Tisch hat, der so explosiv ist und auch so viel Raw Power hat. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber viele kennen Lars Rohrbarken ja nur, weil er diese coolen Videos dreht, wo der auch mal Armwrestling unter Wasser macht in irgendeinem See. Ich meine, der kommt aus Norwegen, ne?
Ja, ich meine schon.
Das ist, glaube ich, ein Norweger. Und ich meine, der hat sein Gym auch in einem Berg. Also in den Berg reingebaut. Das ist total irre. Der hat mega Videos, finde ich. Also ein Armwrestling.
Ja, total. Halt
sowohl die deutsche als auch die internationale Szene leben halt total von Charakteren im Sport, ne? Und der Ricard ist auch so ein absoluter Hühne, der ist so riesig, der ist so kräftig. Der ist halt einer der Charaktere, der in Zukunft der Sport sein wird, ne?
Total. Ja. Ja, ich würde sagen, also wie gesagt, so Armground haben wir ja kurz drüber noch gesprochen. Wollen wir noch ein, zwei Worte verlieren oder einfach nur nochmal Grüße an Emmanuel Time, die ja da größtenteils hinterstecken, ne?
Glaube ich. Genau, Emmanuel Time machen das meines Wissens. Und ähnlich wie Arm Havoc, hängen sich da voll rein, investieren ihre Zeit, ihr Geld, geben sich Mühe mit viel Liebe zum Detail, versuchen das mit sehr viel, mit einer hohen Professionalität an den Tag zu legen, ob es das Kamerateam ist, ob es die Einläufe sind. Also ich glaube, die brauchen sich da nicht vor irgendjemanden verstecken.
Nee, ich definitiv. Finde,
ich würde so ein bisschen beschreiben, Arm Havoc ist so etwas härter mit Charakter, weil es ja dieser ultra-urige Ort ist, direkt auf dem Kiez, oder die Location ist halt so, da ist manchmal auch ein bisschen beängstigend, wenn die Leute so drumherum stehen, so mega cool und urig halt, und Armground ist dann wieder etwas mehr klassisch, das Supermatch-Event mit den klassischen Zuschauern auf der Tribüne, zumindest so, wie ich es erleben durfte, ist überhaupt nicht positiv bewerten und negativ gemeint, einfach nur die beiden Events nebeneinander gestellt, hat beides seinen eigenen Charme, beide Events versuchen absolute Top-Puller nach Deutschland zu holen, Armground hat Janis schon nach Deutschland geholt, hat Torben auch schon geschafft, also oder ich sehe keinen im Nachteil zum anderen, sondern sind beide ganz, ganz wichtig für den Sport, machen beide einen grandiosen Job und ich glaube, die unterstützen sich auch gegenseitig, wo sie können, also ich weiß, dass Torben da mal selbstbereit ist und ich weiß, wenn Torben irgendwie den Time oder den Mann und auch Hilfe fragen würde, würden die auch sofort helfen.
Ja, sehr, sehr cool. Da war mir auf jeden Fall wichtig, dass wir beide zumindest erwähnen. Absolut. Und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ein bisschen zur deutschen Szene, ne? Was meinst du, wie hat sich denn so das Niveau in Deutschland in den letzten 2 bis 3 Jahren so verändert?
Ich würde noch ein paar Jahre weiter zurückgehen sogar.
Okay,
gerne. Wir haben, ich glaube, wir haben in der absoluten Spitze in Qualität noch nicht dazu gewonnen. Mhm. Ich glaube, wir haben in der breiten Masse sehr in Qualität dazu gewonnen.
Ja.
Ich kann jetzt nur von Dingen erzählen, die ich selber nicht mehr erlebt habe. Mhm. Aber wir haben ja damals den Dieter Spannagel gehabt, der mit Dirk Schenker sich heiße Kämpfe geliefert hat. Und Dirk Schenker war ja damals im Vorfeld Würzburg, wie gesagt, nur Dinge, die ich gehört habe. Ein Riesentyp, brachiale Oberarm, hat auch, kann man bei YouTube noch gucken, Kampf mit Michael Todd, und ohne den Kingsmove hätte Michael Todd den Dirk Schenker nicht geschlagen. Und Spannagel und Schenker muss immer ein harter Kampf gewesen sein. Da gab es mal früher einen André Riske, ich meine, der war über 10 Jahre ungeschlagen links.
Krass.
Und dann hat Philipps Bruder den endlich mal geschlagen. Also so diese absolute Dominanz im Sport, die bleibt ja gerade so ein bisschen aus, wobei so ein Felix Hefler jetzt das 2. Jahr in Folge sich schon mit unfassbaren Leistungen empfohlen hat und dann Steffen Kupfer. Auch der Leo Trimm, der jetzt die 110er gewonnen hat, letztes Jahr hinter Felix Siegert noch Zweiter wurde. Klar, André Lupsa, super stark, super schnell, super unangenehm am Tisch, ganz impulsiver Typ.
Auf jeden
abseits,
Fall.
Abseits des Tisches kann André Lupsa, oder ist er super nett, also da kommt man dem gar nicht in die Quere, super in Ordnung, aber der hat halt so einen Spirit am Tisch. Und als ich meinte, die 10 Leben von Charakteren, muss man ganz klar sagen, André Lupsa, Philipp Stahlhofen, mit dem Schreien, mit der Aggression am Tisch, mit der Schnelligkeit, ist ja für Zuschauer super spannend zu sehen, ne?
Absolut.
Und wie gesagt, ich glaube, in der breiten Masse mittlerweile ist es schwer, die Klasse zu gewinnen, egal welche Klasse in Deutschland. In jeder Klasse sind gute Jungs, in jeder Klasse neue Talente. Die breite Masse wird viel besser, glaube ich, als früher. Auch weil der Sport eben so groß geworden ist schon. Und ich glaube, damals gab es halt diese so einige wenige absolute Top-Athleten. Philipp Stahlhofen, heute auch noch aktiv, also Philipp ist ja mehr oder weniger inaktiv jetzt, aber Kevin Berbrecht ist heute noch aktiv. Petra Spatz, eine Katrin Moog, die beiden Tegerbrüder, Matthias Schlitte. Also wir hatten halt schon einige Namen, die auch in Summe ein sehr hohes Level an den Tag gelegt haben. Ne? Fabian Teger, der war manch Europameister und Vize-Weltmeister bei der WAF. Und wie gesagt, ich glaube, heute ist einfach die breite Masse stärker, aber diese absolute Spitze. Ich glaube, in den leichten Gewichtsklassen haben wir noch keinen, der den Prime Philipp entthronen würde.
Ja, aber wer ist denn vielleicht für dich so der aktuelle oder vielleicht ein, zwei Namen, die so die Geheimtipps sind und die vielleicht so die nächsten 12, 18 Monate, denen du den größten Sprung auch vielleicht international zutraust?
Okay, dann lass mich überlegen.
Na, überleg ruhig einen Moment.
Also vom Frame her müssten wir auf jeden Fall von Stanislav sprechen. Weil Stanislav halt, wer ihn nicht kennt, aus dem Hamburger Armwrestling-Verein, Torbens Club. Stanislav ist gefühlt unendlich groß, 150 Kilo. Was normale Heavyweights in Deutschland als One-Rep-Max haben, macht er auf 10 Reps. Absolut, andere Spezies gefühlt. Und weil er einfach wie so ein Titan gebaut ist, ne? Und
Wahnsinn.
Ist aber viel zu nett für die Welt, ne? Also super sympathischer Typ, ganz bodenständig und sehr intelligent und also einfach Top-Junge. 23 noch so ganz bescheiden. Boah. Und ich habe mit ihm am Samstag gedrückt, dann hat er mich wirklich so einfach so nach innen rotiert und sagt er so, veräppelst du mich oder bin ich echt schon so stark? Ich sage, nee, Stanislav, ich kann einfach gar nichts machen. Du hast so eine Power drin. Ich sage, das war nicht die Aussage, dass ich gerade ein Match hatte. Du bist einfach dreimal so stark wie ich. Also er hat sich angefühlt. Wow. Ich wusste gar nicht, wo ich dem antworten soll, weil bei mir ist das so, ich versuche halt immer, oder ich pulle sehr handlastig, weil ich halt eine große Hand habe. Und wenn mir jemand die Hand nimmt, dann kann ich zwar nochmal floppen, aber dann habe ich in der Regel ein großes Problem, weil der normal für meine stärkste Waffe nimmt. Besonders ohne Strap. Und dann Felix Häfler ist unglaublich stark. Devin hat auch gesagt, er war echt beeindruckt von Felix. Also das sind so Jungs, die auf jeden Fall nach vorne kommen. Auch ein Leo Trimm, super stark, relativ kurz noch dabei, aber hat sehr eindeutig die deutsche Meisterschaft rechts gewonnen. Ich glaube, die beiden Jungs würde ich so als, und auch ein Steffen Kupfer. Also man darf auch nicht vergessen, Steffen Kupfer hat erst die 90er gewonnen, um dann in die 100er zu gehen. Hat sich dann leider gegen Felix verletzt, aber ich glaube, ich will es falsch sagen, ich meine, der hat doppelt Silber geholt. Und wenn jetzt Steffen wieder in die 90er gehen würde, was er, glaube ich, locker könnte, da kann der auch ganz oben angreifen. Vielleicht dann auch eben mit der 100er, wenn er unverletzt bleibt. Also hat der Felix auch, meine ich, eine Runde geschlagen in der Deutschen. Also die beiden scheinen irgendwo eng zu sein.
Ja.
Aber so die drei, Steffen Kupfer, Felix Häfler und der Stanislav, so die drei. Stanislav muss man eigentlich automatisch aufgrund der schieren Größe auf dem Schirm haben.
Ich kenne ihn tatsächlich noch nicht irgendwie, aber ich werde mir das auf jeden Fall mal ein paar Matches reinziehen, definitiv. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen, du bist ja Dopingbeauftragter des Deutschen Armwrestling-Verbandes. Würde ich noch gern drauf zu sprechen kommen.
Gerne.
Was war denn dein Weg dahin? Wie bist du es geworden?
Das ist eine gute Frage. Also damals vor mir war Kevin Wolf Dopingbeauftragter und der hat es mal von Petra Spatz geerbt. Und ich würde behaupten, mich hat das interessiert, weil ich einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe.
Ja.
Und ich finde, auch wenn East vs. West ganz toll ist und ich mir total gerne den 54er Oberarm von Artem Morozov angucke, wenn er gegen einen anderen Riesenoberarm pullt, finde ich, muss die Deutsche Meisterschaft ein Ort sein, wo man mit Talent, Fleiß, Disziplin Ehrgeiz immer noch so den Traum vom Titel leben kann oder sich was erarbeiten kann. Es kann nicht sein, dass junge Leute PEDs, also Performance Enhancing Drugs, nehmen müssen, um eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Und der erste, als ich damals übernommen habe, da haben wir noch die Dopingtests selber durchgeführt. Also wir hatten keinen professionellen Dienstleister und das war damals Stand der Dinge. Und ich habe aber gesagt, wenn wir das machen, möchte ich, dass es auf allen Ebenen wasserdicht ist und habe mich mit der NADA in Verbindung gesetzt, die Nationale Antidopingagentur. Und auch wenn die nicht für uns zuständig sind, habe ich mich von denen, ich will nicht sagen schulen lassen, aber ich habe mir sehr viel Input von denen geholt, habe mich mit denen abgestimmt. Ich habe mich quasi mit denen so abgestimmt, als wenn wir zu denen gehören würden. Und die haben mich dann an den Dienstleister PwC vermittelt. Und PwC ist unter anderem, für alle, die nicht kennen, kann man nochmal googeln, PwC Dopingkontrollen. Die führen auch die Kontrollen bei den Bundesligisten im Fußball zum Beispiel durch. So, und das habe ich damals als, ich sag's mal, guten Tipp bekommen und habe mich in Verbindung gesetzt. Und wir versuchen Jahr für Jahr das Anti-Doping-Programm so ein bisschen auszubauen. Und worauf ich sehr stolz bin auch und auch sehr dankbar bin, dass mir der Verband da freie Hand lässt. Also der Verband wird natürlich sehr demokratisch gelebt und wir geben Dinge immer zur Abstimmung. Das war sehr wichtig. Und da möchte ich mich bei allen Vorsitzenden mal bedanken, dass sie mir da so den Rücken stärken, weil ich habe dieses Jahr vorgeschlagen, dass wir Athleten auch unangekündigt testen. Bedeutet, bisher war es immer so, man konnte nur am Tag der deutschen Meisterschaft erwischt werden. Also nicht erwischt, sagen wir getestet werden. Und wenn jemand weiß, wie er was zu nehmen hat und die Nachweisbarkeit im Blut beachtet, dann, sage ich, ohne mich festzulegen, kann man schöne 9 Monate lang trainieren und guckt, dass man dann die 3 Monate und die Zeit, die man dafür braucht, ist noch viel kürzer, nutzt, um normal zu trainieren, ohne Unterstützung und kann dann der deutschen Meisterschaft starten. Heißt, die Tests sind oft ins Leere gelaufen. Wichtig, was man noch wissen muss, ist, ich glaube, es waren damals 95% aller Dopingtests sind generell immer negativ. Weil eben Leute wissen, oder auch eben trotzdem auch viele sauber sind. Das heißt ja nicht, wenn ich jemanden testen lasse, dass das bedeutet, dass es auf jeden Fall ein hart oder ein sehr verdächtig oder jemand, wo ich mir sicher bin, der nimmt etwas, sondern im Normalfall ist es so, jemand bringt so eine gute Leistung, um abzusichern, dass der für uns Nationalmannschaft geht, wenn man Platz 1 oder 2 hat, dass der unser Land eben sauber vertritt. Und also ohne Doping. Und ja, jetzt haben wir halt die Möglichkeit, weil die Tests eben an der deutschen Meisterschaft uns so ein bisschen eine Sackgasse manövriert haben, ne, weil die Leute eben dann genau wussten, wann es passiert, haben wir jetzt eingeführt, dass wir, so wie es jeder andere Leistungssport in Deutschland übrigens auch macht, der von der NADA anerkannt wird oder vom DOSB, dem Deutschen Olympischen Sportbund, dass man unangekündigt zu Hause oder auf der Arbeit oder an der Trainingsstätte kontrolliert werden kann. Und das, finde ich, ist eine Entwicklung. Auch wenn wir jetzt noch nicht zum DOSB gehören oder zur NADA, kann es ja absolut nicht schaden, wenn wir uns jetzt schon an denen orientieren, um irgendwann mal schnellstmöglich in diese Richtung gehen zu können. Und ich finde, sauberer Sport ist auch im Bereich Sponsoring super interessant. Total. Und macht es am Ende für alle fairer. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht meine 14 Stunden die Woche auf Armwrestling mich konzentrieren und Spaß daran haben, um dann, oder auch andere Kollegen des Sports, um dann an der deutschen Meisterschaft gegen jemanden zu verlieren, der vielleicht komplett nachgeholfen hat. Da kannst du noch so viel trainieren, den wirst du nicht einholen, sofern der ähnliches Talent hat. Ne?
Ja, und vollkommen richtig.
Am Ende kosten die Kontrollen den Verband nicht mehr, als wenn wir es am Turniertag machen. Und so haben wir aber so ein bisschen die Daumenschrauben enger angelegt. Zumindest für die Leute, die Platz 1 oder 2 in der Deutschen geholt haben und die nationale Mannschaft immerhin vertreten wollen. Also ich finde, es gäbe auch nichts Schlimmeres, als wenn jemand für uns einen Titel holt oder eine gute Platzierung und dann stellt sich heraus, die Deutschen, die haben halt jemanden hingeschickt, der gedopt ist.
Ja, und vor allem, ich finde auch einfach, ich meine, ich gehe einfach mal davon aus, du machst das ehrenamtlich.
Ja, klar.
Finde ich einfach krass, wie dich da in den Dienst stellst, weil wie gesagt, das ist richtig Arbeit. Also echt mal da an der Stelle danke einfach so im Namen der Armwrestling-Szene an dich.
Danke, danke.
So, für den Einsatz. Jetzt vielleicht nochmal Blick nach vorn. Was sind so deine sportlichen Ziele 2026, 2027 so noch? Und welche Events, auf welche freust du dich, wo wirst du antreten?
Also mein, generell ist das Ziel, dieses Jahr wieder etwas aktiver mit Turnieren zu werden. Weil ich schon gemerkt habe, dass ich wieder mehr in diesen Turnierflow kommen muss. Und das mit der Familie natürlich in Einklang zu bringen. Ne?
Ja.
Ziel ist für mich immer die deutsche Meisterschaft. Also wie gesagt, ich bin 35 Jahre alt und bilde mir jetzt nicht mehr ein, dass ich mit den Jungs, die irgendwie voll im Saft stehen, 23, 24, 21, 25, also deutlich jünger als ich, die gerade irgendwie jetzt schon um die Europameisterschaft kämpfen. Ich bilde mir nicht ein, das Talent oder das Niveau zu haben, da jemals hinzukommen. Aber mein Ziel ist es, und das habe ich bisher einmal geschafft, ist, deutscher Meister zu werden. Das möchte ich eben so oft, wie es mir eben vergönnt ist. Und das zweite Ziel, was mir sehr wichtig ist, und hier nochmal Grüße an meinen Freund und Mentor Florian. Wir wollen natürlich, dass Armfors Duisburg die bestmögliche Entwicklung nimmt und so oft wie möglich Mannschaftssieger wird. Und wir haben vor 4 Jahren diesen Hammer ins Leben gerufen. Der ist ein bisschen angelehnt natürlich an den WHL Legacy Hammer.
Ja, logisch.
Da haben wir damals den Daniel bei uns im Verein, der hat uns den handgefertigt wirklich. Und da haben wir jetzt auf einer Seite 4 Schilder, Armfors Duisburg 4 Jahre in Folge drauf. Und mein Ziel ist, ich möchte gerne eine Hammerseite komplett haben. Es ist ein ganz vermessenes und ehrgeiziges und vielleicht ein bisschen abgehobenes Ziel. Aber damit versuche ich unsere Leute so ein bisschen zu motivieren. Ne? Und bisher ist es uns vergönnt gewesen. Und das sind so meine persönlichen Ziele. Also deutsche Meisterschaft, Mannschaftssieger und im besten Fall noch für einen sauberen Sport sorgen. Und irgendwann werde ich mal 40 und dann kommt die deutsche Meisterschaft bei den Masters hinzu. Aber das ist noch ein ganz, ganz weiter Ferne.
Ja, da bin ich ja mittlerweile schon, wenn dann. Ne? Also wenn ich mal, ich bin ja schon 42. Bin ja schon in den Masters angekommen.
Und schon gestartet, noch nicht, oder?
Nee, irgendwie dieses Jahr Dresden ist nicht drin gewesen, aber wenn es mal irgendwie, ich glaube, nächstes Jahr ist in Hamburg, ne?
Ja, genau, nächstes Jahr in Hamburg. Und dann meine ich in Hamm. Das wird dann Heimspiel, so mehr oder weniger für uns ja mal, ne? Ist ja mal schön, morgens hin, abends
also
zurück, geht ja nicht so oft.
Spätestens in Hamm bin ich am Start. Jetzt vielleicht noch Abschlussmessage, 3 Fragen noch. Welche Botschaft hast du für jemanden, der heute das erste Mal ins Training, vielleicht einfach ganz kurz in ein paar Sätzen?
Das erste Mal zum Training geht.
Ja.
Das Ego zu Hause lassen, Spaß an der Sache haben und Arme Östling beschreibe ich wie so eine Reise, die Reise genießen. So, wir verlieren alle am Anfang, alle haben am Anfang verloren. Keiner kommt in den Sport und schlägt auf einmal ganz etablierte Leute nach kürzester Zeit. Deswegen einfach so ein bisschen wie in einem Videospiel durch die Level arbeiten und im besten Fall ganz oben ankommen. Ne? Also ist einfach zu toll der Sport und eine zu besondere Community, als man sagen könnte, so das macht man mal kurzfristig. Also ich kenne keinen, der angefangen hat und sofort wieder aufgehört hat.
Ach ja, und was, wie gesagt, bei mir zum Beispiel, ich habe gesagt, dieses Jahr einfach, habe ich ja auch diesen Beitrag gemacht, ich habe die letzten Jahre leider immer bei Static Arm nur verloren und dieses Jahr, ich will einfach einen verdammten Sieg haben.
Ja, so fängt es an. Bei mir war immer das Ziel, als ich angefangen habe, im Turnier, egal welches, mindestens einen gewinnen. Wenn man den ersten gewonnen hatte, will man 2 gewinnen. Und so geht es eben weiter.
Ja,
und
eben,
jetzt anfangs habe ich immer nie einen Druck verspürt beim Event. Und das Lustige ist, das habe ich heute nur, wenn man gegen jemanden drückt, den man bisher im eigenen Training hatte. Also vielleicht hat es damit zu tun, wenn man im eigenen Verein zu den Stärksten zählt, dann steht man innerhalb des Vereins nicht zur Debatte, aber man macht sich selber Druck und gegen die eigenen Leute im Verein will man irgendwas verlieren. Beispiel damals gegen Igor Potapov aus unserem Verein, Igor kennt viele, habe ich damals, ist schon jetzt ewig, ja, nur ein einziges Mal in meinem Leben ein Turnier gedrückt. Und das war beim Turnier von Meindert und Erik und in Emmeloord oben in den Niederlanden. Und ich wusste, Igor schnell, der ist stark. Zu der Zeit habe ich den im Training auch nur sehr selten geschlagen. Und seitdem ich Igor geschlagen habe an dem einen Tag, wie gesagt, Grüße an Igor und auch an Anna, schätze ich beide, sehr, sehr gute Freunde. Da seitdem will ich eigentlich Igor nie wieder drücken. Das ist nur so, wo ich immer stehen bleibe. Ne? Aber da steht man schon deutlich mehr unter Druck. Ne? Oder
ja, absolut.
So an sich ist Armwrestling einfach was ganz Magisches.
Total. Und wenn du dir ein Traummatch aussuchen dürftest, ja, egal wo, welche Hand, welches Event und warum?
Ich würde von einem Match gerne auf ein Erlebnis, also auf ein Seminar oder Sparring umswitchen.
Ja, klar, gerne.
Ich finde halt Das war auch mein Ziel bei ESU, das hat leider nicht geklappt. Ich fände es total geil, wenn John Bosenk mal für ein Seminar nach Deutschland kommt. Das ist so für mich der coolste Charakter, weil er einfach mit, obwohl er viel leichter war, alle etablierten Leute nass gemacht hat damals.
Definitiv.
Und mit dem mal am Tisch zu stehen und von dem mal so ein ehrliches Feedback zu bekommen, was könnte man besser machen. Ja. Das kennt Devin bestimmt genauso gut. Alles gut, ne? Die Leute auf dem Niveau können uns alle ausbilden und weiterbringen, aber ich finde so John, das hat der Goat vom Armwrestling, sieht vielleicht die neue Generation ein bisschen anders, aber für mich ist, das wäre so das Coolste, was in Deutschland passieren kann.
Absolut.
In Bezug auf Match, wen ich sehr, sehr gerne drücke, und ich will nicht sagen, das ist eine Fehde, aber den ich echt sehr interessant finde, ist der Vasili. Weil wir haben ja beim Static Arm zusammengedrückt und da habe ich ihn mit Fouls geschlagen, im Rematch hat er mich gepinnt. Dann haben wir im Roche vorgedrückt und Matyushenko hatte, also Ivan Matyushenko hatte mir gesagt, worauf ich bei seiner Technik achten soll.
Ja.
Und dann hat er mich, ich habe ihn gepinnt, aber habe leider einen Elbow voll gemacht, aber mein zweites voll nach dem Frühstart, und dann war ich raus. Da kam das Rematch in der Champ of Champs Klasse und in der Champ of Champs Klasse habe ich ihn dann zerlegt. Und also ziemlich eindeutig. Und das heißt, wir stehen 2-2. Ah, und ich würde gar nicht ein Supermatch mit ihm haben wollen, weil ich, ich finde das Turnierformat an sich sehr, sehr geil. Und Vasili ist ein super, super aufstrebendes Talent und bewegt auch Gewicht.
Ich hab's noch im Kopf. Ey, Vasili gegen das war schon richtig geil bei Static Arm.
Ja, ich bin halt in so, ich habe ihm leider nicht die Rotation abgedreht. Er ist in so eine Floorpress gesprungen und da hing er dann erstmal gut drin und als ich nachjustieren wollte, die Schulter reinbekommen und da hat er mich durchgepresst. Und im Rematch in Rochefort sagte mir dann halt mein Trainer, ich soll mich nur darauf konzentrieren, ihm bei der Flop die Pronation zu nehmen. Gesagt, getan und dann war er auch unten.
Ja.
Aber ich hoffe, den jetzt beim Static Arm wiederzutreffen. Und einfach auf nochmal ein geiles Match, weil er, ich finde, ein super Junge ist. Am Anfang mochte ich ihn gar nicht, weil er so unfassbar kühl am Tisch wirkt und total abgezuckt ist und um jeden Millimeter falsch. Aber das gehört halt auch dazu. Und in Wahrheit ist er ein ganz feiner Kerl.
Sehr cool.
Muss man echt sagen.
Letzte Frage. Worauf freust du dich 2026 außerhalb des Sports am meisten?
Außerhalb des Sports? Ich glaube jetzt auf die Reise nach Norwegen. Also kennst du sicherlich auch, wenn man im, also ich liebe meine Kinder über alles, meine Frau und wir verbringen unendlich viel Zeit miteinander und das ist total, also das Beste, was es gibt. Aber neben Armwrestling ist halt das Angeln so meine zweite Leidenschaft.
Okay.
Und wenn man einmal einen sehr, sehr großen Heilbutt gefangen hat, der weit über 100 Kilo wiegt, dann ist da, ich bin noch leidenschaftlicher Motorradfahrer und, aber erst seit kurzem, aber wenn man seinen Haken, wenn ich da an meinem Motorrad einhängen würde und ich fahre los, so fühlt sich die Angel für einen an.
Du Scheiße,
krass. Wir fangen den dann so auf 60, 70 Meter Tiefe, ne? Und dann drücken halt die Wassermassen drauf. Das sind Plattfisch für die, die sich nicht auskennen. Meine hatte damals so 1,70 Meter in etwa, über 100 Kilo schwer. Und ist ein Wahnsinnserlebnis. So ein, die lässt man auch frei, also die ziehst du nicht raus und lässt die im Wasser liegen quasi. Ja. Wir stehen in Norwegen, auch wenn sie über 2 Meter sind, unter Naturschutz. Und jetzt werden mir einige andere Latein vorwerfen. Ich habe 2 Zeugen, die dabei waren. Wir haben letztes Jahr in Buresund, das ist sehr, sehr weit im Norden von Norwegen, wenn man mal googeln würde, haben wir ein ganz krasses Erlebnis gehabt. Mein Vater hat aus 11 Meter Wassertiefe, was eigentlich viel zu flach ist und mit Gras am Untergrund, so ein 60 Zentimeter Dorsch rausgeholt. Dorsch ist ein Kabeljau. Wir kennen das oft als Speisefisch in Deutschland. Und da kam ein Heilbutt hoch vom Grund. Der trieb dann so an der Wasseroberfläche. Der war unglaublich groß. Also wir schätzen, dass der Dorsch da viermal in etwa reingepasst hat.
Boah.
Und nur so, der lag halt längs daneben. Und wir haben so geguckt von der Schwanzflosse vom Heilbutt bis zum Kopf, wie oft würde dieser Dorsch so daneben passen. Und wir haben es so auf 4-mal geschätzt. Und dann hat mein Papa den Köder wieder, also den Dorsch wieder runtergelassen, in der Hoffnung, dass der Heilbutt hinterher schießt. Hat auch getan.
Ja.
Und dann ist der mit dem, ich glaube, 150 Meter Schnur von der Rolle abgeschossen. Konnte die Angel kaum halten und mein Papa ist ähnlich groß wie ich, er bewegt 30 Kilo mehr, war unglaublich, ist halt wie ein, man merkt immer, der Fisch hat eine Chance zu gewinnen, aber beim Halbboot hat nicht zu, die Chance zu gewinnen, aber beim Halbboot ist das anders. Und dann hat er so nach 10 Minuten Kampf den Dorsch wieder ausgespuckt und wir haben den reingeholt, haben einen Zollstock nachgemessen, der war irgendwie 30 Zentimeter lang. Der hat bloß die Bissabdrücke vom Heilbutt. Und mit dem haben wir noch eine Rechnung offen, den wollen wir dieses Jahr holen, auch wenn andere Regionen sind. Nee, aber
ja, geil, ey.
Ist halt ein Erlebnis.
Klingt cool.
Wow. Das ist eine ganz besondere Sache, die ich meinem Papa da machen kann, ne? Und wir haben uns gesagt, solange er das noch kann oder wir beide das können, ob finanziell oder körperlich, ist egal. Solange wollen wir das zusammen machen, so als Papa-Sohn-Erlebnis, ne?
Und das Hammer.
Ist unglaublich. Wir sind auf so einer Offshore-Insel, diesmal 10 Kilometer im offenen Meer, damals 30 Kilometer im offenen Meer auf Trainer. Ja. Da gibt es halt kaum Menschen, die da leben. Ist schon verrückt.
Absolut.
Boah. Worauf freust du dich denn am meisten in diesem Jahr noch?
In diesem Jahr, worauf freue ich mich am meisten dieses Jahr? Lass mich überlegen. Auf jeden Fall derbe auch wieder aufs Zelten mit der Family, cool, in Holland am Strand, beziehungsweise da auf dem Campingplatz. Weil das echt dieses Jahr, weil wir sehr, sehr viele Dinge wirklich wuppen mussten oder noch wuppen müssen dieses Jahr. Okay. Da wird es einfach ein schöner Ruhepol. Ja, und ansonsten, es sind momentan viele Sachen, die so noch in der Schwebe sind oder die noch nicht ganz geklärt sind, wo ich mich einfach freue, dass die Dinge irgendwie irgendwann ineinander fallen. Ich glaube, er stark an Schicksal.
Okay.
Ne, deswegen, ne, ich weiß nicht, wann manche Dinge...
Das ist unterschiedlich, aber spielt keine Rolle.
Ja, aber also, das ist doch cool, ne?
Also, ich glaube total. Ne?
Ja, und vor allem, ich meine, das ist ja manchmal die Frage, was gibt dir Kraft, ne? So, aber... Klar. So, deswegen so ein bisschen diplomatisch oder einfach so ein bisschen vage, aber ich glaube, das ist auch okay. Ne, manchmal.
Also ich sehe das so, solange jeder den anderen in seine Überzeugung für sich alleine lässt und dann soll jeder das glauben oder das machen oder das tun, wo er dann Spaß hat und alles ist fein so. Wenn du sagst, du glaubst am Schicksal und der gibt das Kraft, du kannst sowas rausziehen, dann bin ich doch der Letzte, der sagen würde, das gibt's für mich nicht so. Das ist meine persönliche Einstellung, wie ich das sehe.
Ja.
Und da schließt ja auch jeder vermutlich aus seinen eigenen Lebenserfahrungen so raus, ne?
Ach, total, eben, genau. Links, ob schwarz, weiß, grau, bunt, alles voll okay. Ja.
Gut.
Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort und echt vielen, vielen Dank. Ich fand das eine richtig geile Folge, hat mega viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, an die Hörer, euch hat's auch Spaß gemacht und ja, dann würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Bis zum nächsten Mal. Wieder mit Olli zusammen. Und ja, hat mich gefreut, Michel.
Dankeschön, Basti. Vielen Dank für die Chance. Ciao.